Heute bei «Apropos».
Gewählt ist mit 134 Stimmen.
Est élu avec 134 voix.
Beat Jans.
Monsieur Beat Jans.
Nach über 50 Jahren hat der Kanton Basel-Stadt wieder einen Bundesrat.
Und Dankeschön meinem Heimatkanton, der mich ziehen lässt.
Der Beat Jans hat sich im dritten Wahlgang gegen Jan Pult unter Daniel Josi in die Sturen gesetzt.
Ich bin persönlich enttäuscht, ich hätte das sehr gerne gemacht. Ich hatte Lust gehabt, mit voller Energie mich im Bundesrat für das Land einzusetzen, für den Zusammenhalt, für die Vielfalt. Jetzt ist aber der Beat Jans gewählt worden und da habe ich auch ehrliche Freude. Der Beat Jans wird ein sehr guter Bundesrat.
Die anderen Wahlen haben sich vor allem durch eins ausgezeichnet: die grösstmögliche Stabilität. Der Angriff der Grünen auf die FDP verpufft. Alle bisherigen Bundesrätinnen und Bundesräte sind mehr oder weniger glanzvoll wiedergewählt worden. Und trotzdem, es war ein aufregender Tag. Und durch den führt jetzt Larissa Rien. Sie ist Bundeshauschefin von Tamedia. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Hallo Larissa.
Guten Tag, Philipp. Heute ausnahmsweise mal auf Baseldeutsch, wenigstens für den Einstieg.
Sehr schön. Larissa, wir fangen mit einer ganz banalen Frage an. Warum sind eigentlich am Mittwoch alle Bundesrätinnen und Bundesräte gewählt worden?
Ja, nachdem das Parlament neu gewählt wird, das heisst alle vier Jahre, müssen sich die amtierenden Bundesräte und Bundesrätinnen einer Wiederwahl stellen. Damit könnte man theoretisch den neuen Parteistärken im Parlament Rechnung tragen und die eben abbilden in der Regierung. Aber das ist im Parlament jeweils ein bisschen weniger wichtig als Stabilitätswahre und die amtierenden Regierungsmitglieder wiederzuwählen. Und das ist jetzt eben auch passiert. Das ist so eine von diesen ungeschriebenen Regeln in der Schweiz.
Ja, niemand abwählen.
Genau.
Der Wahltag selber, der fängt recht früh an.
Ja, schon am 10 vor 8, also dort war es angekündigt, es war dann noch etwas später. Die SP hat sich scheinbar wirklich nicht einigen können. Dann ist nämlich Samira Marti, die Fraktionschefin der SP, ein bisschen müde vor dem Fraktionszimmer auftaucht. Dort haben ganz viele Medien auf sie gewartet. Ja, und dann hat sie eigentlich schon angekündigt, oder es hat zu dem Zeitpunkt dann angetönt, dass der Wahltag richtig langweilig wird. Weil sie hat gesagt, die SP greift nicht zusammen mit den Grünen die FDP an. Also sie hat gesagt, eine Mehrheit von der SP wird den Ignazio Cassis unterstützen und eben nicht den grünen Kandidat, den Gerard André. Sie hat das damit begründet, dass es ja sowieso nicht gelangt hätte für den André, weil die Bürgerlichen, die haben ihn nicht einmal fürs Hearing eingeladen. Das heisst, er wäre sowieso chancenlos gewesen und die SP, die hat halt ihre Macht wahren, also ihre zwei Sitze im Bundesrat. Und das wiederum hat damit zu tun, dass es vorher eine Drohung gegeben hat von der SVP und der FDP.
Was ist für eine Drohung gewesen?
Die beiden Parteien haben angekündigt, dass sie den neuen SP-Bundesrat nur dann werden vom Ticket, also aus den beiden offiziellen Kandidaten, die sich die SP selber ausgesucht und gewünscht hat, wählen, wenn die SP eben den Ignazio Cassis unterstützt und nicht den Gerhard André.
Warum hat die SP ihren Entscheid eigentlich erst am Morgen bekannt gegeben? Und was ist in der Nacht vorher passiert?
Ja, die SP hat sich offensichtlich alles offen lassen bis ganz am Schluss. Das macht sie noch häufig. Das hat damit zu tun, dass man sich nicht zu früh festlegen will, sich ja nicht angreifbar machen, weil man redet ja immer von der Nacht, von der langen Messer, also die Nacht vor der Bundesratswahl, weil dort eben noch theoretisch könnte viel passieren. Es könnte kein Plan ausgeheckt werden, um jemanden abwählen oder jemanden unerwartet in den Bundesrat reinwählen. Und darum hat eben die SP-Spitze dann sich früh am Morgen einmal getroffen, um ihre Strategie diskutieren. Und ich weiss auch nicht, ob sie da vielleicht sogar die ganze Nacht diskutiert hat, zumindest das bespitze, weil im Bellevue oder in der Bar von Bellevue, wo sich immer viel treffen am Abend vor der Wahl in Bundesbern, dort hat es auffällig wenig SPler gehabt. Der Daniel Josic war der, muss man so sagen.
Es hat die Medienkonferenz von der SP um 10 vor 8 und dann am 8 selber ist es losgegangen im Saal.
Ich erkläre die Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung als eröffnet.
Erik Nussbaumer, der neue Nationalratspräsident, hat mit der Glocke geläutet und dann hat es zuerst mal Blumen gegeben.
Genau, für den Alain Berset, den abtretenden Bundesrat, der ja jetzt 12 Jahre für die SP in der Regierung gesessen ist. Und dort hat sich auch der Nationalratspräsident einen kleinen Scherz erlaubt auf Kosten von seinem Parteikollegen.
Geschätzter Herr Bundespräsident, Sie sind ein Pilot, im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinne. Das ist allen bestens bekannt.
Doch er hat darauf angespielt, dass der Berset ja Privatpilot ist, wie viele in diesem Land wissen. Nachdem der Berset das lange geheim gehalten hat, hat es ja Schlagzeilen gemacht. Das war einer von diesen Skandalen oder Skandale in den letzten Jahren. Der Berset ist in den französischen Luftsperrraum eingedrungen, wo er als Privatpilot unterwegs war und die Luftwaffe hat ihn vom Himmel abholen. Und das ist so eine Episode, wo der Berset gerne selbst in Reden erwähnt und so ein bisschen Selbstironie zeigt damit. Und ich glaube, darum hat der Nussbaumer da auch nicht so Hemmungen gehabt, um das zu erwähnen. Und nachher hat er natürlich eine grosse Lobeshymne auf den Bundesrat Alain Berset gehalten.
Auch der Berset selber hat geschwätzt.
Der erste Bundespräsident, Jonas Fuhrer, verstarb im Amt nach 12 Jahren. Der zweite Bundespräsident, Henri Drouet, verstarb im Amt nach 6 Jahren. Der dritte Bundespräsident, Josef Munzinger, verstarb im Amt nach 6 Jahren. Also, meine Damen und Herren, zu Lebzeiten abtreten zu können, ist eine ziemlich erfreuliche Sache. Danke.
Der Alain Berset ist nicht der Einzige, der verabschiedet worden ist. Auch der Bundeskanzler hat sehr warmen Applaus und auch Blumen bekommen.
Genau, der Walter Thurnherr, der Mitte-Bundeskanzler, der hat einmal mehr sein grosses Redetalent bewiesen. Oder er hat einen wahnsinnig guten Redenschreiber, das weiss man ja dann einmal nie so genau. Aber er hat Humor bewiesen, er hat unter anderem gesagt, ja, sein Sohn hätte gedacht, er sei Telefonist von Beruf.
Als unser Sohn 7 Jahre alt war, erklärte er während dem Essen stolz, er habe sich für den Beruf eines Baggerführers entschieden. Ich nickte zustimmend und fragte ihn, ob er eigentlich wisse, was ich von Beruf sei. Ja, Papa, antwortete er ohne zu zögern, du bist Telefonist.
Und er hat grosse Reden über Veränderung eingeleitet, die sich so durch den ganzen Wahltag gezogen hat.
Sehr vieles hat sich in Bundesbern verändert, seit ich zu meiner Überraschung bei den Bundesdiensten zugelassen wurde. Damals gab es im Bundeshaus noch Schreibmaschinen. Vor dem Parlamentsgebäude war ein riesiger Parkplatz und neben der Nationalbank, man glaubt es kaum, aber auf ganz alten Fotos kann man das erkennen, standen noch keine Kräne und Containerbaracken. Vieles darf und soll sich verändern, aber zur direkten Demokratie und deren Voraussetzungen, zu den vielen kleinen und großen Dingen, die nur bestehen, weil sie von einer deutlichen Mehrheit getragen und geteilt werden, und zwar nicht, weil sie verordnet sind, sondern aus Überzeugung darüber, dass dies eben die Schweiz ausmacht. Dazu sollten wir unbedingt Sorge tragen. Viel zu viel hängt davon ab.
Ja, der Thurnherr hat damit auf die ungeschriebenen Gesetze in der Schweizer Politik angespielt, wo an dem Wahltag eben ein grosses Thema sein werden, also Konkordanz vor allem. Und er hat gefunden, diesen Regeln soll man Sorge tragen und das hat ein bisschen wie eine Vorwarnung auf das getönt, was nachher gekommen ist.
Das heisst, gewisse Sachen verändern sich, Schreibmaschinen, gewisse Sachen verändern sich nicht, die Zusammensetzung vom Bundesrat zum Beispiel.
Korrekt.
Nach der Verabschiedung hat das eigentliche Prozedere angefangen, und zwar mit den Reden der Fraktionen. Und eben auch dort ist es viel um Veränderung gegangen. Zum Beispiel bei der Aline Trede, bei der grünen Fraktionspräsidentin.
Veränderung ist nie einfach, aber immer möglich. Manchmal ist Veränderung schmerzhaft, manchmal verleiht sie Flügel, manchmal ist sie eine Chance. Und das Schöne an der Veränderung ist, dass sie praktisch immer möglich ist. Und Sie haben heute die Chance, eine Veränderung vorzunehmen.
Ja, sie hat eben einen grossen Appell an die Veränderung gehalten oder eben das Parlament zu einer Veränderung wagen. Sie hat gesagt, die FDP sei jetzt genug lang übervertreten gewesen im Bundesrat und jetzt sei es Zeit, der Viertel der Wählerinnen und Wähler in dem Land, der eben grün oder grün-liberal wählt und entsprechend nicht im Bundesrat vertreten ist, den abzubilden in der Regierung.
Die anderen Fraktionen sind nicht unbedingt so veränderungsfreudig auftreten gerade am Anfang, oder?
Ja, genau. Also der Thomas Eschi, der Fraktionschef der SVP, der hat gefunden, die Schweiz brauche jetzt in dieser Situation eins, und das ist Stabilität. Und darum müssen wir unbedingt den Jan Tsourgassis wiederwählen. Also er hat da quasi einen Kontraappell gehalten.
Dann hat es angefangen. Die allererste Wahl, die von Guy Parmelin, die kann man jetzt, glaube ich, schenken. Dort ist alles ohne Problem durchgegangen. Wiedergewählt ist der Guy Parmelin. Und dann geht es um den Sitz von Ignacio Cassis.
Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt.
Was passiert?
Gewählt ist mit 167 Stimmen.
Est élu avec 167 voix.
Ignacio Cassis.
Monsieur Ignacio Cassis.
Ja, er wird im ersten Wahlgang schon wieder gewählt. Die Spannung ist so ein bisschen ein bisschen weg. Weil der Gerhard André, der Herausforderer der Grünen, der kommt eben nur 59 Stimmen über. Also Grüne, GLP und SP, die haben zusammen 87. Das heisst also, von dem Block, der ihn hätte wählen können, das war so das Potenzial, das man ein bisschen hätte können erwarten, bevor eben die SP gesagt hat, sie wählen ihn mehrheitlich nicht. Ein Drittel von dieser Gruppe hat ihn nicht gewählt. Vermutlich vor allem ein entscheidender Teil von der SP, der engsten politischen Partnerin der Grünen.
Ich nehme mal an, das ist nicht so gut angekommen. Bei den Grünen?
Nein, kann man so sagen. Also es haben sich viele ziemlich fest aufgeregt, auch als sie mal kurz aus dem Saal rausgerannt sind, hat man es gesehen, den Kopf schütteln und finden, das gehe ich gar nicht. Auch weil halt die SP betürt hat, jetzt in den letzten 4 Jahren und vor allem auch nochmal natürlich vor den Wahlen, wo man gemeinsam mobilisiert hat mit den Grünen, man müsse jetzt den Bürgerblock brechen und auch das Machtkartell brechen. Und ja, dann hat halt die SP gleich wieder bewiesen, dass sie eben auch ein bisschen Teil von dem Machtkartell ist, weil sie sich hat ihre eigenen Sitz sichern und die Grünen dafür geopfert hat.
Hast du das Gefühl, es wird Konsequenzen haben für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil die Grünen, die müssen sich ja langsam ein bisschen fragen, wie viel das man dann auf die Beteuerungen von der SP jeweils kann geben. Also ich glaube, sie werden also jetzt sowieso in der Rolle von der Juniorpartnerin wieder zurückgedrängt. Und jetzt haben sie ja oft die gleichen Positionen wie die SP. Das heisst, sie können sich nicht völlig neu ausrichten wahrscheinlich, aber sie kommen das neues Präsidium über. Und dort wird es die Frage sein, ob es dem Präsidium gelingt, die Partei geschickt so aufzustellen, dass sie nicht weiter an Bedeutung verliert in den nächsten 4 Jahren. Also, dass sie eben kann zeigen kann, dass sie nicht einfach eine Kopie von der SP ist, sondern dass sie ein bisschen ein eigenständiges Profil entwickelt. Weil sie ja jetzt gesehen hat, dass die bedingungslose Unterstützung für die SP sich nicht unbedingt auszahlt, wenn man will, Teil des Bundesrats werden und mitreden in der Regierung.
Parmelin gewählt, Cassis gewählt, Grüne hässig. Wie geht es weiter?
Mehrere weitere von den amtierenden Bundesräten werden wiedergewählt. Auffallend habe ich vor allem das Resultat von der Karin Keller-Sutter gefunden.
Gewählt ist mit 176 Stimmen.
Et élu avec 176 voix.
Karin Keller-Sutter.
Madame Karin Keller-Sutter.
Das ist doch ein ziemlicher Affront für die Finanzministerin, die ja so als mächtigste Person im Bundesrat gilt, vor allem jetzt, wo Alain Berset weg ist. Und dort hat es auch eine lustige Episode gegeben, dass noch 15 Stimmen an Anna Giacometti gegangen sind. Das ist eine FDP-Parlamentarierin, die noch nicht so lange in Bern ist. Sie gilt als eher eingemittet. Und sie hat sich dann nachher dafür entschuldigt vor den Medien, wo sie dann angefragt worden ist. Sie hat gesagt, sie hätte selber nicht so recht gewusst, was das hätte sollen.
Interessant ist, dass Karin Keller-Sutter zweimal eine Schuhe rausgezogen hat. Aber die Wahl zur Vizepräsidentin des Bundesrates war recht schlecht. Gibt es irgendeinen Grund für das Abstrafen von ihr?
Ja, interessant ist dort auch vor allem, dass Viola Amherd beides Mal deutlich besser abgeschnitten hat als Karin Keller-Sutter. Also die Amherd ist ja Mitte-Bundesrätin und sie ist Bundespräsidentin geworden. Sie hat ein sehr gutes Resultat eigentlich gehabt in beiden Fällen, im Vergleich auch mit anderen Bundesräten vor allem. Obwohl sie in den letzten Monaten eigentlich recht in Kritik gestanden ist. Also im Zusammenhang mit der RUAG beispielsweise hat es Kritik gegeben und von der Karin Keller-Sutter hat man gar nicht so viel gehört seit der CS-Krise. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob die Linke darum haben wollen, eins auswischen, weil sie nicht zufrieden gewesen sind damit, wie die Krise gehandelt worden ist, oder ob da von irgendwo sonst eine kleine Gemeinheit gekommen ist.
Es ist ja häufig so, dass bei so gesamten Neuerungswahlen die Anzahl der Stimmen wie als Symbol gelesen wird für entweder totale Zustimmung oder eben so ein gewisses Abstrafen, wie zum Beispiel auch bei der Elisabeth Bohm-Schneider, die auch nicht so ein gutes Resultat gemacht hat.
Genau, da wird oft dann von einem Denkzettel geredet, weil eben das symbolisiert, dass ein paar Parteien wirklich nicht zufrieden sind mit dem, was die Person dann macht.
Nichtsdestotrotz haben wir jetzt zu diesem Zeitpunkt wieder 6 Bundesrätinnen und Bundesräte. Es fehlt noch der Sitz von Alain Berset, der ja in Madrid, Beat Jans gegen Jan Pult, der entscheidend Wahlgang 7. Wie geht es los?
Im ersten Wahlgang hat Beat Jans zwar am meisten Stimmen, aber er liegt gar nicht so viel vor Daniel Josic. Und Daniel Josic, der ist ja eigentlich gar nicht mehr offiziell Kandidat. Die SP hat klar gesagt, sie wollen den Jan Pult oder den Beat Jans. Und es gibt ja so ein System in Bern, wo das Ticketsystem ist von diesen Bundesratswahlen. Das heisst, die Partei sagt eigentlich, die 2 Kandidaten, die stellen wir vor für den Bundesrat, die könnt ihr wählen. Alle anderen Parteien. Und normalerweise hält man sich an das Ticket. Aber es ist eben schon im Vornherein angekündigt worden von der SVP und der FDP, dass sie sich nur das Ticket halten werden, wenn die SP Konkordanz einhält. Und das ist ein bisschen ein variabler Begriff, oder? Wann ist denn Konkordanz genau eingehalten? Also, im Grunde genommen ist dann Jacio Cassis wiedergewählt. Jetzt könnte man sagen, ja, dann ist Konkordanz eingehalten. Also die FDP hat weiterhin ihre 2 Sitze. Man hat auch niemanden abgewählt. Man hat keinen grossen Affront gemacht. Es ist eben deutlich geworden aus dem Resultat, dass nicht die ganze SP hat können den anderen unterstützen. Jetzt könnte man sagen, eben, es ist eingehalten, aber offenbar haben das ein paar Bürgerliche anders gesehen. Also zum Beispiel der Hans-Peter Portmann, der FDP-Nationalrat, der hat das auch gesagt am Wahltag. Der hat gefunden, die 59 Stimmen für den Gerhard André seien ein klares Zeichen gewesen, dass die SP nicht mehr zur Konkordanz stehe. Und jetzt müsse sich jeder Bürgerliche selber überlegen, ob er wirklich auf dem Ticket wähle oder doch den Daniel Josic wähle.
Das heisst, die Stimmen sind vornehmlich von SVP und FDP gekommen für den Daniel Josic?
Ich gehe davon aus und wahrscheinlich noch von ein paar Mittenständerät, weil die Mittenständerät fallen oft damit auf, dass sie eben sehr bürgerliche Positionen vertreten, dass sie manchmal fast näher an der FDP sind als an ihrer eigenen Partei.
Die Folge von dem war, dass der Jan Pult eigentlich wie von Anfang an recht chancenlos war, oder?
Ja, weil irgendwann haben sich ja die Unterstützer von einem offiziellen SP-Ticket müssen überlegen, geben wir unsere Stimme jetzt weiter im Jan Pult oder tun wir umschwenken auf den Beat Jans, damit es einfach am Schluss ja nicht der Josic wird.
Ist das der Hauptgrund, dass der Jan Pult eigentlich so ein bisschen chancenlos war?
Es hat sich auch so ein bisschen abzeichnet in den letzten Tagen nach den Hearings bei den verschiedenen Parteien. Dort haben viele gesagt, er sei zwar rhetorisch stark auftreten, wie man das so ein bisschen vorher schon von ihm gekannt hat, aber er habe sonst nicht so überzeugt. Er habe sich nicht so konziliant gezeigt. Man habe nicht so den Eindruck, dass er von der streng ideologischen SP-Position abtreten konnte, haben die Bürgerlichen gesagt, oder abweichen eben. Und darum hat es wirklich schon länger so ausgesehen, als wäre der Jans der Favorit.
Was macht SP Spitze, wo sie sieht, dass das Parlament vielleicht weg vom Ticket geht?
Die Fraktionschefin Samira Marti, die tritt das Rednerpult und sie macht einen Appell ans Parlament.
Die sozialdemokratische Fraktion hat Ihnen 2 ausgezeichnete Kandidaten vorgestellt. Und ich bitte Sie, sich für einen der beiden zu entscheiden. Das Instrument des Bundesratstickets ist ein historisch gewachsener Kompromiss. Und es gehört zum guten Ton, dass sich die Bundesversammlung daran hält.
So richtig nützen tut der Appell aber nicht. Im Wahlgang 2 kommt der Josic sogar noch mehr Stimmen über.
Ja, aber nur ein paar. Ich glaube, 7 sind es gewesen. Und man muss wissen, dass im ersten Wahlgang auch noch der Gerhard andere Stimmen bekommen hat. Vermutlich eben von zum Beispiel den Bauern oder der SVP, die gefunden haben, jetzt drücken wir der SPÖ1 rein und wählen eben auf ihre Bundesratssitz ein Grüner. Und der Gerhard André, der hat dann im 2. Wahlgang eben keine Stimme mehr bekommen oder so wenig, dass er nicht mehr namentlich erwähnt worden ist. Und darum kann man davon ausgehen, dass von ihm ein paar, wahrscheinlich SVP-Stimmen, an Daniel Josic gegangen sind und die anderen dann an Beat Jans, weil der hat dann deutlicher zugelegt.
Der kommt Wahlgang 3 und der Erik Nussbaumer sagt das.
Gewählt ist mit 134 Stimmen.
Et élu avec 134 voix.
Beat Jans.
Monsieur Beat Jans.
Und voilà, der Beat Jans ist Bundesrat. Es geht im Moment, bis er im Saal ist, weil er die ganzen Wahlen im Untergeschoss vom Bundeshaus verbracht, in einem Zimmerli. Dann kommt er aber rein Auf der Seite der SVP steht ans Rednerpult und haltet einen Anspruch.
In der aktuellen, von Krisen geprägten Zeit sind wir besonders gefordert. Wir können die großen Herausforderungen nur meistern, wenn wir aufeinander zugehen und Kompromisse schließen. Meine Türen, geschätzte Mitglieder der Bundesversammlung, stehen für Sie auf der Suche nach diesen Lösungen jederzeit offen. Ich erkläre Annahme der Wahl. Danke.
Ja, der Beat Jans hat sich sehr staatsmännisch natürlich schon präsentieren. Er hat da die Krise angespielt und gesagt, dass es jetzt Zusammenarbeit brauche, um gemeinsam Lösungen zu finden. Was aber eigentlich in dem Moment auch stark aufgefallen ist, ist, wie nüchtern die anderen Basler im Vornherein die ganze Zeit gewesen sind.
Wie meinst du das?
Ja, es hat sich irgendwie niemand so recht die Aufregung anmerken lassen. Alle haben sie so ein bisschen runtergespielt, haben nicht klar sagen, dass sie das Gefühl haben, der Jans wird's. Ich glaube, das war einfach Erwartungsmanagement gewesen. Man hat nicht wieder in eine grosse Enttäuschung verfallen. Weil letztes Jahr war ja die grosse Favoritin auch schon eine Baslerin gewesen, Eva Herzog. Ja, und dann ist es Elisabeth Baumschneider geworden. Ziemlich unerwartet. Und dort hat man gross immer davon geredet, Basel, 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 das war so die grosse Devise gewesen. Jetzt muss endlich wieder Basel im Bundesrat vertreten sein. Und ich glaube, die anderen Kantone haben sich irgendwie nicht so recht für das interessiert. Auf jeden Fall hat es am Schluss nicht den Ausschlag gegeben. Und der Beat Jans hat eine andere Strategie gefahren. Er hat von Anfang an eben nicht betont, dass er aus dem Kanton Basel-Stadt ist, dass er dort der Regierungsrat ist, sondern er hat betont, er will im Bundesrat für die ganze Schweiz sein. Und das war interessant und hat eben auch so ein bisschen den Ton von dieser ganzen Kampagne geprägt, dass sich Basel doch recht im Hintergrund gehalten hat. Weil man sieht eben, oft sind bei dieser Wahl, obwohl ja in der Bundesverfassung die angemessene Vertretung der Landesgegenden und der Sprachregionen erwähnt ist, sind oft andere Kriterien wichtiger, zum Beispiel wie sympathisch einem eigentlich so ein Kandidat ist.
Bis zur Wahl ist es sicher so gewesen. Mal schauen, ob es in der nächsten Woche auch noch so ist, wenn dann der grosse Empfang in Basel stattfindet für Beat Jans. Mit der Wahl von Beat Jans ist der Tag noch nicht fertig im Parlament. Was ist denn noch gekommen?
Ja, die Wahl vom neuen Bundeskanzler oder die Wahl vom neuen Bundestelefonist, wie der Sohn von Walter Thurnherr würde sagen. Dort ist zum ersten Mal ein Vertreter von der GLP gewählt worden, der Viktor Rossi. Und da hat sich Mitte links durchgesetzt, nachdem es vorher doch mit der knappen Wahl von Beat Jans erst im dritten Wahlgang mit den vielen Stimmen für Daniel Josic, mit einem schlechten Resultat für die andere SP-Bundesrätin Elisabeth Baumschneider, doch eine ziemliche Machtdemonstration von der Ratsrechten war. Und in dieser Kanzlerwahl, dort sind jetzt eben die beiden SVP-Kandidierenden unterlegen und auch ein parteiloser Kandidat, der Lukas Grisch.
Der Viktor Rossi hat sich sehr gefreut über seine Wahl, kann man sagen.
Er hat sich sehr fest gefreut, er hat fast Tränen in den Augen gehabt und er hat erzählt, wie seine Eltern damals in die Schweiz gekommen sind, als Saisonniers da gearbeitet haben. Ja, und hat das doch betont, dass das für ihn außerordentlich ist, jetzt zu dem Amt zu kommen, wie übrigens auch der Beat Jans. Der hat dann der SP-Basis noch ein Mail geschrieben, schon am Nachmittag, und hat dort drin auch betont, dass er sich sehr freue und nie damit gerechnet hätte, von seiner einfachen Herkunft her eines Tages im Bundesrat zu landen.
Bei der Zusammensetzung ist alles beim Alten geblieben im Bundesrat. Beat Jans ist neuer Bundesrat. Viktor Rossi neuer Bundeskanzler. Was nimmst du jetzt mit von diesem Tag, Larissa?
Ja, dass man manchmal doch seinen Einschätzungen kann trauen. Weil nach dem letzten Jahr sind ja nicht nur Basler ein bisschen traumatisiert gewesen, sondern eben auch ein paar Journalistinnen und Journalisten. Mich inklusive, weil ich denke, dann Eva Herzog wird's. Und jetzt dieses Jahr haben sich viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier so ein bisschen geheimnisvoll gegeben und eben noch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, obwohl man eigentlich schon relativ früher hat können abschätzen, dass der Jans doch relativ gute Chancen hatte. Und in dem ersten Wahlgang Jans versus Josic, das muss ich schon zugeben, da bin ich ein bisschen nervös geworden. Ich dachte, es könnte vielleicht noch Dynamik geben, dass der Josic plötzlich noch mehr und noch mehr und noch mehr Stimmen bekommt und wir mit unserer Prognose falsch liegen und dann auch unsere ganze Planung nochmal hätten müssen auf den Kopf stellen. Aber neben dem ist es schon auch die Einsicht, dass in der Politik von unserem Land im Zweifel immer auf Stabilität gesetzt wird, auch wenn mit dem Status quo ziemlich viele Leute unzufrieden sind, auch im Parlament.
Was heisst denn jetzt für die nächsten 4 Jahre und vor allem für die Wahlen in 4 Jahren?
Ja, Mitte wird voraussichtlich angreifen, wenn es einen Rücktritt gibt von einem FDP-Bundesrat, weil sie liegen ja zwar bei den Wähleranteilen noch ganz knapp hinter der FDP, aber sie haben mehr Sitz im National- und im Ständerat. Und es hat heute auch schon Mitte-Parlamentarier gegeben, die wirklich klar gesagt haben, das nächste Mal müssen wir angreifen, wenn es einen Rücktritt gibt. Das kann natürlich auch schon vor der nächsten Gesamterneuerungswahl sein, also wenn der Ignazio Cassis früher zurücktreten sollte. Und auch der FDP-Präsident Thierry Burkhard hat gesagt, sie müssen in 4 Jahren wieder besser werden, wieder stärker, sonst hätten sie keinen Anspruch mehr auf die 2 Bundesratssitze. Aber man muss da gleich immer auch noch sagen, oder? Man redet dann oft davon, ja, in 4 Jahren wird es dann etwas passieren. Das hat man auch schon bei den Grünen gesagt, in 4 Jahren wird dann etwas passieren. Jetzt kann man sagen, die Grünen haben ihr Resultat nicht können bestätigen. Sie haben wieder verloren das Mal. Aber trotzdem ist es ja eben so, dass ein Viertel der Wählerinnen und Wähler in dem Land im Bundesrat nicht vertreten sind. Ja, und das hat jetzt das Mal überhaupt keinen Einfluss gehabt. Das heisst eben, es kommt immer davon, tritt jemand zurück, weil sonst hat das Parlament doch sehr grosse Hemmungen, da jemanden abzuwählen. Also ich würde nicht gerade etwas darauf wetten, dass es definitiv einen Wechsel geben wird in der Parteienzusammensetzung vom Bundesrat in 4 Jahren. Aber die Mitte hat natürlich bessere Chancen als die Grünen, weil sie können mit den Linken paktieren und sich so vielleicht dann einen zweiten Sitz holen.
Danke, Larissa.
Dankeschön, Philipp.
Und ganz liebe Grüße nach Basel. Das war es, unsere Folge zur Wahl von Beat Jans im Bundesrat und überhaupt über die Bundesratswahlen. Ich habe geschwätzt mit Larissa Rien, der Bundeshauschefin von Tamedia. Die ganze Berichterstattung von uns zu den Wahlen findet ihr im Episodenbeschreib und auf unserer Webseite. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.